90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Wir tauchen wieder ein in unser Gehirn. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute mache ich das gemeinsam mit einem Mann, der sowas wie der Fernseharzt der Nation ist. Er ist Mediziner, er ist Wissenschaftsjournalist, er ist Autor, Moderator, Filmemacher und er möchte das, was die Gesellschaft beschäftigt und medizinisch erklärbar ist, so erklären, dass wir es verstehen. Diesen Eindruck habe ich zumindest von ihm. Zuletzt hat er sich mit dem Thema Demenz beschäftigt in einer ARD-Doku, also ist er bei uns genau richtig. Er hat Betroffene getroffen und er hat sich vor allem selbst testen, checken, bewerten lassen. Demenz in der öffentlichen Wahrnehmung, Mythen, Medien, Möglichkeiten, das schreiben wir drüber über diese Folge, dieser 90 Milliarden, in der Dr. Eckhard von Hirschhausen zu Gast ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist,
Eckhard. Ja, danke für die Einladung.
Erklären, was eigentlich schwer zu erklären ist. Das ist doch deins, oder? Das steht doch auf deiner Visitenkarte.
Das stimmt. Und ausgerechnet unser Hirn beschäftigt mich ja schon seit meiner als Arzt in der Kinderneurologie und Psychiatrie. Auch wenn ich seit 30 Jahren andere Wege gehe, habe ich dieses Grundinteresse und diese Neugier, was Hirnforschung kann und macht und was sie für den Alltag bedeutet, eigentlich nie verloren.
Du sagst, du hast das in deiner Ausbildung gemacht. Das heißt, da wurde schon mal so ein bisschen die Lunte gelegt?
Ja, also mein Interesse an der Seelenheilkunde, wie das antiquiert heißt, das finde ich eigentlich ein schönes Wort. Mein Großvater selber war Psychiater und ich fand das immer das Allerinteressanteste und habe dann überlegt, wo ist der größte Hebel für mich? Und dann dachte ich, bei den Kindern. Also wenn du früh Möglichkeiten eröffnest, dass ein Kind sich gut entwickelt, mit welcher Ausgangsvoraussetzung und Störung auch immer, dann hast du für das ganze Leben da einen Impact. Und dann merkte ich aber in der Kinderneurologie und Psychiatrie, dass bei vielen Themen eigentlich die Eltern das Problem sind und weniger die Kinder. Also ganz grob gesagt, natürlich auch viele gesellschaftliche Komponenten. Und dann dachte ich, mach Prävention, indem ich Aufklärung mache, so dass es Millionen erreicht. Und das habe ich ja dann auf der Bühne gemacht mit meinen Kabarettprogrammen, die immer auch recherchiert und fundiert waren. Und dann hat der WDR mich entdeckt und jetzt bin ich bei dir. Das ist eigentlich der Höhepunkt meiner Karriere.
Da kommt der Comedian durch, da kommt die lustige Ader durch. Nein, es ist total schön, dass du da bist, weil es ja wirklich so ist, dass viele Menschen, die dir zuschauen und zuhören, dir vertrauen. Und du es auf eine gewisse Art und Weise so erklären kannst, dass wir es am Ende auch verstehen. Du hast dich mit so vielen Themen schon beschäftigt unter dem Gesundheitsaspekt. Also du hast dich mit Alkohol beschäftigt, du warst in der Corona-Zeit unterwegs. Jetzt das Thema Demenz. Hast du es hingeworfen und hast gesagt, wir müssen das machen? Oder hat man es dir hingelegt und du hast gesagt, ja, komm, dann versuchen wir das mal.
Nee, du kennst ja auch die öffentlich-rechtlichen Tempi, sagen wir mal so, der Entscheidung. Aber es war mir ein Herzensanliegen, weil ich auch mit Demenz in der Familie zu tun habe und hatte und dachte, Mensch, was für ein Riesenthema. Und natürlich ist es erstmal nicht sexy, wenn du damit kommst. Und wo du gerade die anderen Dokus erwähnt hast, der Luxus, den ich habe, ist ja, ich darf erstmal selber die Dinge durchdringen und verstehen und dann versuchen, einen guten Weg dafür zu finden. Bei Alkohol habe ich verstanden, wie viel das mit dem Hirn macht. Bei der Abnehmspritze habe ich verstanden, was Adipositas im Leben mit dem Hirn macht. Bei der Frage Zucker natürlich auch, weil unser ganzes Hirn auf Zucker basiert, sozusagen auf Zucker verbrennen. Und wo du das Vertrauen angesprochen hast, auch bei der Frage Deepfakes, nämlich wie schnell ist Vertrauen zerstört und wie langsam ist es aufgebaut. Und noch eine kleine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob alle Hörer von 90 Milliarden das wissen. Ich war mal Zauberkünstler. Ich habe meine Bühnenkarriere begonnen als Varieté-Moderator.
Was ja? Warst du eigentlich nicht in deinem
Leben? Ja, ich lebe ja schon auch ein bisschen länger als du. Und diese Idee, dass man sich mit Psychologie, mit Täuschung, mit Kommunikation mal auf eine unterhaltsame Art beschäftigt hat, die ist mir ganz, ganz tief drin, weil ich irgendwann merkte, es sind nicht diese Seiltricks oder Kartentricks, die zählen, sondern die Story, die du drumherum erzählst. Und das kann unser Hirn am allerbesten. The human being is a storytelling animal. Was erzählen wir uns über unser Hirn? Und zum Beispiel auch zum Thema Demenz ganz konkret gibt es Studien, die sagen, wenn eine Kultur, wenn eine Gesellschaft glaubt, dass Älterwerden scheiße ist, dann altern wir schneller. Wenn wir glauben, dass Älterwerden auch eine Chance ist, nämlich auch Erfahrung zu sammeln, reifer zu werden, sowas wie Weisheit zu sammeln, geht man erstens mit älteren Menschen anders um und unserem Hirn tut das auch gut, an was Positives zu glauben. Also, auch heute können wir ein paar Hirnzellen von den 90 Milliarden retten.
So, da machen wir jetzt schon mal ein richtig großes Ausrufezeichen dahinter, hinter das, was du erzählt hast. Also es annehmen, als einen Plan annehmen, es akzeptieren, es als dazugehörig zu empfinden. Jetzt hast du gerade gesagt, auch du bist auf eine gewisse Art und Weise irgendwie von Demenz betroffen. Und je mehr wir drüber reden, habe ich das Gefühl, desto mehr kommen Menschen, so wie du das auch sagst, in einem Nebensatz aus dem Dunkel raus.
Ja, also die brutale Wahrheit ist ja, Demenz muss man sich erstmal leisten können, im Sinne von, wir haben heute unter 170-Jährigen weniger Menschen mit Demenz als noch vor 50 Jahren unter den 70-Jährigen. Das weiß kaum jemand. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wir haben deswegen in absoluten Zahlen mehr Menschen mit demenziellen Erkrankungen, weil wir so ein gutes Gesundheitssystem haben, weil wir nicht vorher an Typhus, an Cholera und Masern verstorben sind. Das heißt also, wir müssen akzeptieren, dass es Demenz gibt, genauso wie auch Krebserkrankungen, maßgeblich als eine Krankheit des fortgeschrittenen Alters. Und wir müssen verstehen, dass das kein Schicksal alleine ist, bei dem, was es genetisch natürlich an Belastungen gibt, sondern ein guter Teil in unserer Hand liegt. Und das ist eigentlich das, was ich auch hier mit dem DZNE so toll fand in der Zusammenarbeit. Weißt du, das ist ja das riesige Privileg für Menschen wie dich und mich. Du kannst allen erstmal Löcher in den Bauch fragen. Du kannst hinter die Kulissen gucken. Du kannst dich selber in so eine Röhre legen. Ich wurde im Schlaf analysiert und das will ich gar nicht wissen, was hier an Daten über mich alles liegt.
Ja, sie sind ja hoffentlich gut geschützt, weil du ja als Patient hierher gekommen bist. Du hast vorhin gesagt, dann macht man das so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Du hast das mit dem Westdeutschen Rundfunk in der ARD gemacht und du hast vorhin gesagt, dann kommst du mit so einem unsexy Thema.
Ja, und dann gibt's erstmal Leute, die sagen, ach nee, bitte nicht, das will doch keiner sehen. Und die Quote war sensationell und der zweite Teil, der nur in der Mediathek lief, auch. Also die Leute haben ein großes Bedürfnis danach. Und wir haben auch hier, wir sitzen ja hier gerade in Bonn beim DZNE, wir haben ein bisschen Medizingeschichte geschrieben. Ja, ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, wo die erste Patientin hier in NRW ein neues Medikament bekam. Ja, und wir waren dabei, wie ich sie ein halbes Jahr vorher getroffen habe und wie ich merkte, wie sie ganz zu Beginn der Erkrankung natürlich auch noch ganz, ganz viele Fragen und Sorgen hat und ihr Mann und was will ich eigentlich erleben, was müssen wir jetzt noch tun, was können wir sozusagen auch wirklich in diese Zeit, wo ich weiß, mein Gedächtnis wird nicht besser werden, es kann im schlechter werden, gebremst werden im besten Fall. Was möchte ich eigentlich noch mit meinem Gedächtnis sozusagen für Spuren legen? Ja, also das waren total emotionale Momente und dann zu denken, oh wow, wir machen in der Forschung riesen Fortschritte und wir sind hautnah dabei. Das ist das Tolle, was auch wirklich in der Zusammenarbeit auch mit der Uniklinik Bonn möglich wurde.
Und warum ist es so ein Stigma? Du sagst vorhin in einem Nebensatz, auch ich bin betroffen, auch ich war ja betroffen durch die Geschichte meiner Mutter und auch ich bin betroffen, weil ja eine Nachbarin oder ein Nachbar an Demenz erkrankt ist oder sein kann. Mhm. Und warum reden wir so ungern darüber?
Ja, weil wir sagen, unsere Persönlichkeit und unseren Wert in einer profitorientierten Gesellschaft immer an der Leistungsfähigkeit von Menschen festmachen. Und Demenz heißt ja der Abschied von der eigenen Wichtigkeit, der Abschied von der eigenen Leistungsfähigkeit, was sozusagen kognitive Funktionen angeht. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein Stigma. Also wir können leichter irgendwie verknusen, wenn jemand vielleicht nicht mehr so schnell gehen kann, als wenn er nicht mehr so schnell denken kann. Und weil mir das mit dem Nerven, die direkt sozusagen nach außen gehen, auch hier erst so klar wurde mit dem Riechen. Ein Frühsymptom ist ja zum Beispiel, dass man nicht mehr bestimmte Sachen riechen kann. Und auch das kann man trainieren. Und was ich auch hier in der Doku erst so richtig kapiert habe, warum unser Schwachstelle ist gleichzeitig dieser Außenkanal über die Nase. Da kommt Feinstaub rein, da kommen Viren rein, da kommt ziemlich viel Dreck ungefiltert. Ansonsten ist das Hirn ja super abgeschirmt mit dieser Blut-Hirn-Schranke. Aber ausgerechnet da, wo wir sozusagen einatmen und eine Menge auch von der Außenwelt mitkriegen, da ist sozusagen auch die Eintrittspforte für die schädlichen Dinge. Auch früher gab es schon Demenz. Da hat man das gesagt, da ist jemand verhuscht, da ist jemand verkalkt. Und das trifft ja so ein bisschen, zumindest bei den Demenzformen, die was mit dem vaskulären System, also mit dem Gefäßsystem zu tun haben, die können verkalken, dann hast du weniger Blut im Hirn, weniger Leistung. Aber es gibt viele, viele andere Formen von Demenz. Und dieses Stigma ist ja auch bei vielen anderen psychiatrischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen, auch dadurch erklärbar, dass wir als Ärztinnen und Ärzte so lange nichts dagegen tun konnten. Also wenn du auch an die Geschichte der Nervenheilkunde denkst, da wurden Leute weggesperrt, da wurden Leute in Irrenhäuser gepackt, da wurden
stigmatisiert. Ja. Vielleicht kommt es daher.
Ja, und auch, ich bin ja Berliner. Und kennst du vielleicht auch Bonnies Ranch, die Karl Bonhoeffer Nervenklinik? Benannt nach den berühmten Bonhoeffer Familie, Klammer auf, Klammer zu, der eine, der auch von den Nazis dann umgebracht. Dieses Thema, dass man nicht weiß, was passiert da, besser wir lagern die Leute irgendwie außerhalb der Stadt, ja. Diese Nervenheilkunde wurde sozusagen wie so, vielleicht ist es infektiös, vielleicht holt man sich diese Krankheiten, indem man zu nah an diesen Leuten dran ist. Ich glaube, das steckt immer noch sehr, sehr tief drin. Mhm. Was mich bei der Doku auch total gerührt hat, ist, dass das Gegenteil so heilsam ist. Nämlich Menschen mit psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen in die Mitte der Gesellschaft, in die Mitte der Versorgung zu holen, in den Kommunen lassen, in den Wohngemeinschaften lassen. Dieses eine Projekt, was wir da besucht haben, wo gar nicht so richtig klar war, sind jetzt alle Mitarbeiter wirklich Mitarbeiter oder sind auch Menschen mit einer frühen Demenz im Glauben, dass sie sozusagen Mitarbeiter sind, einfach da, weil das die beste Umgebung ist für sie. Ja, also das ist sozusagen die positive Seite, nicht stigmatisieren, sondern integrieren.
Mhm. Du bist schon gut 3 Jahrzehnte in der Medizin unterwegs. Wenn du dich zurückerinnerst, hat dir mal in deiner, ich nenne es jetzt mal Ausbildung, während deines Studiums, während deiner Ausbildung zum Mediziner, mal jemand erklärt, was Demenz bedeutet? War das damals schon Thema?
Peripher. Und fairerweise sind auch ganz, ganz viele Durchbrüche in der Alzheimer-Forschung ja auch erst wirklich in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Also deswegen war das so ein bisschen auch stiefmütterlich, da gab es so irgendwie, das sind die Formen und das gibt es an Medikamenten, aber ganz ehrlich, das bewegt nicht viel. Das war der Stand.
Weil du hast es ja gerade gesagt, dass es so Mythen drum herum gibt, ne, mit verkalkt und wird so ein bisschen tatterig und es gehört irgendwie so dazu. Wir haben immerhin, diese Zahl ist ja, steht ja fest, dass es fast 2 Millionen Menschen in Deutschland sind, die von Demenz betroffen sind.
Ja, es werden
noch viel mehr. Und viele diese Demenz eben für so ein unabwendbares Schicksal halten. Ne? Also, oh ja, der Uropa war dement, der war verkalkt, der war klapperig. Der Opa, der war am Ende auch dement. Oh, jetzt kriege ich es auch. Hm. Diese Mythen, die sich darum ranken, wieso entstehen die und warum sind die wissenschaftlich noch nicht einfach zurückzuweisen und auszulöschen?
Da gibt es ja das Zauberwort multifaktoriell, auf gut Deutsch. Es sind viele Einflüsse und die Genetik ist das eine, also Menschen, die gerade auch Angehörige haben, die früh an Demenz erkranken sollten, natürlich dringend checken, ob das da was gibt, was man dingfest machen kann. Das ist aber ein verschwindend kleiner Teil. Die allermeisten haben eine Mischung von einfach erblichen Grundvoraussetzungen, die hü und hot sind und die man in die eine oder andere Richtung dann auch entwickeln kann. Und diese Zahl, die auch in Lancet dann publiziert wurde, dass praktisch die Hälfte aller Demenzerkrankungen verhinderbar sind mit relativ simplen Lebensstilveränderungen. Das hat mich umgehauen und das hat ehrlich gesagt auch dazu geführt, dass ich 10 Kilo abgenommen habe, weil ich dachte, Bauchfett ist so ein scheiß Risikofaktor bei uns Männern, das brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt also zwischen 40 und 60 entscheidet sich das, Ich bin nächstes Jahr schon 60, da dachte ich so, besser jetzt mal ein bisschen viszerales Fett verlieren.
Du bist mir so ein paar Jahre voraus, ich bin genau mittendrin in dieser Ära zwischen 40 und 60. Du sagst, du achtest jetzt auf dein Bauchfett, das betrifft vor allem die Männer. Gib uns mal noch so 2, 3 Hinweise, weil es eben so viele Faktoren gibt, die wir selbst in die Hand nehmen können, um vorzubeugen, vielleicht diesem Ding Demenz noch kurz aus dem Weg zu gehen.
Demenz entwickelt sich über Jahre und Jahrzehnte und deswegen sozusagen kurz aus dem Weg zu gehen, ist nicht so einfach, aber längerfristig aus dem Weg zu gehen, das geht. Ich habe gestern Abend Tischtennis gespielt und zwar mit der linken Hand. Ich bin eigentlich spiele ich mit der rechten Hand, aber seit Hirschhausen das große Vergessen, so heißt ja die Doku in der ARD-Mediathek, spiele ich mit der linken Hand, weil das mein Hirn sozusagen neu herausfordert und weil ich dabei merke, wie ich besser werde und anders reagieren muss. Und das ist was ganz Konkretes. Also tu irgendwas, was dir Freude macht. Also wenn man, ehrlich gesagt, ich kann dieses Wort Longevity nicht mehr hören, weil das ein Milliardengeschäft ist mit der Angst der Leute irgendwie. Eine blinde Optimierung sozusagen deiner Enzyme und deiner eigenen Gesundheit ist und null reflektiert, dass Gesundheit maßgeblich im Miteinander passiert, mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen, mit erträglichen Temperaturen und im friedlichen Miteinander. Alleine solche Sachen wie Ehrenamt haben den höheren medizinischen Impact auf deine Gesundheit, mental wie körperlich, als die allermeisten Medikamente. Und wir reden darüber nicht.
Ja. Dieses Longevity klingt halt leider so sexy, ne?
Ja, und da verdienen sich auch wahnsinnig viele Leute mit wahnsinnig wenig Evidenz eine goldene Nase. Und viele reiche Leute fressen jetzt irgendwie jeden Morgen weiß nicht wie viele Nahrungsmittelergänzungen. Und ich sage, ey, kümmere dich mal um jemand anders als um dich. Das ist für dein Hirn und deine körperliche Gesundheit viel, viel besser, auch für dein Glücksempfinden. Mein erster großer Bestseller war ja dieses Buch Glück kommt selten allein. Und dann habe ich über Wunder geschrieben und über den Placebo-Effekt. Und immer wieder bin ich darauf gestoßen, dass wir einen riesen Fehler machen im Denken, wenn wir unser Hirn immer sozusagen als isoliert betrachten. Und eigentlich ist das, was uns wirklich zum Menschen macht, unser soziales Miteinander. Guck mal, wie viele Leute einsam werden. Da gibt es so ein historisches Experiment an Ratten, wo die in einen Käfig kamen, wo es nichts zu tun gab. Die wurden sehr, sehr schnell dement. Also da hat sich das Hirn sehr schnell abgebaut. Die anderen kamen in ein enriched environment, so hieß das in der Studie. Also die hatten eine Schaukel, die hatten andere Spielkameraden, die hatten was Leckeres zu essen, die hatten so kleine Rätselspiele, die hatten ein Labyrinth und so weiter. Und die blieben wach und happy in der Birne. Und jetzt kann man über Tierversuche sehr unterschiedlich denken, aber guck doch einmal in ein Altenheim, guck doch einmal in ein Seniorenheim, das ist doch dieser Versuch. Wenn du Leute sagen, wie die Ratten isolierst, wenn die einsam sind, wenn die keinen Besuch kriegen, wenn die kein Programm haben, wenn die nicht in irgendeiner Form erleben, dass sie wertvoll sind, so wie sie sind und teilhaben können, dann werden wir dement. Und genau das macht auch Social Media. Du starrst zunehmend die Hälfte deiner Lebenszeit auf so eine kleine Scheiß Kiste in deiner Hand.
Machst du das auch?
Ja, ich bin ganz schlimm. Marco, hilf mir, was dir hilft. Aber auch das werden wir auch in ein paar Jahren erst so richtig verstehen, was das mit dem Hirn macht.
Ich kann dir helfen.
Ja?
Ich habe mir selbst schon geholfen. Verlass das Haus und lass dein Ladekabel zu Hause.
Oh, aber
es ist wirklich, wir driften gerade ab.
Nein, wir driften überhaupt nicht ab, weil das genau das ist, weil diese Geräte sind angetreten und mit dem Versprechen, oh, wir werden euch alle miteinander verbinden. Faktisch machen sie uns hasserfüllt, sie machen uns einsam und sie zerstören unser Hirn, weil wir die ganze Zeit am Reagieren sind und gar nicht mehr merken, woran wir eigentlich Freude haben.
Absolut, aber du gibst zu, du benutzt das also auch, aber du hast diesen einen Hinweis jetzt schon gebracht, also du hast gestern Abend Tischtennis einfach mal mit deiner Nicht-Tischtennis-Hand gespielt,
genau.
Ist abgespeichert. Was könnten wir noch tun?
Dieses Thema Bewegen ist auch komplett unterschätzt.
Du hast noch Schweißperlen auf der Stirn, weil
ja,
du mit dem Fahrrad gekommen bist.
Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, ich habe nachher noch einen Dreh für das Thema Darm, was meine nächste Doku ist. Und auch da, das Tolle ist ja, mit dem Hirn hängt alles zusammen, ja. Wir wissen inzwischen auch über die Darmbakterien, dass die mit unseren psychischen Erkrankungen zusammenhängen. Wie geil ist das denn, ja? Da hätte doch vor 20 Jahren hätte jeder dir einen Vogel gezeigt, dass, wenn er gesagt, hier übrigens die Zellen in deinem Darm sind noch mehr als Hirnzellen und die reden miteinander. Also ich finde bei jeder Doku wieder was Neues. Also 5 Dinge, die du sofort umsetzen kannst, ist, geh morgens einmal um Block. Ganz simpel. Das machen Hundebesitzer automatisch. Und wir sind per se natürlich, unser Hirn hat ja auch eine Grundeinstellung, nämlich streng dich erstmal nicht unnötig an. Wer weiß, wann es nochmal dazu kommt, dass du vor dem Säbelzahntiger weglaufen willst. Ja? Unser Hirn ist faul per se und sagt, schon dich, spar deine Kräfte. Wenn wir dem sagen, stattgeben, dann ist es das Schlimmste, was wir machen können. Also auch ohne Hund den inneren Schweinehund überwinden. Einmal morgens am besten, wenn das Licht heller wird, das ist sozusagen das Effektivste. Einmal um Block Brötchen holen, Zeitung holen, irgendwas. Oder auf den Nachbarn treffen. Man muss nicht joggen, man kann auch einfach spazieren.
Man muss auch nichts holen.
Nee, man muss auch nichts holen. Aber meistens braucht es ein Wozu, irgendeinen Grund. Und ich bringe dann irgendwie manchmal Altpapier weg oder Flaschen oder irgendwie was, damit ich mich morgens ganz einfach einmal kurz Tageslicht, Bewegung. Banal, aber wichtig. Dann guck auf das, was du isst. Wir essen immer noch viel, viel zu viel Fleisch. Rotes Fleisch ist entzündungsfördernd, macht auch Krebs und ist auch ein Risiko für Demenz. Und außerdem erzeugt es wahnsinnig viel Tierleid. Ja? Also diese Diskussion ist in Deutschland so wahnsinnig ideologisch und ich bin auch kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier, aber es gibt diese Planetary Health Diet. Das ist ein Ernährungsstil, der mit ganz viel super vielen bunten Gemüsen, mit Nüssen, mit viel Hülsenfrüchten, Leguminosen heißt das dann auf botanisch, dann ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch und gut ist.
So, und jetzt kommt der oder die, der sagt so, nee, das kann ich nicht. Ich brauche mein Fleisch. Dann kommt Eckart von Hirschhausen und sagt, gut, dann mach das weiter. Ich habe noch einen Tipp für dich. Vielleicht ist es ja der andere.
Ich habe den Tipp, guck mal nach Markus' Oma. Die hat auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Da gab es einen Sonntagsbraten. Das war was Wichtiges, das war was Schönes, das war was Heiliges. Ja, da wusste man, bis dahin ging es den Tieren halbwegs gut. Und dann hat man das gefeiert. Und natürlich in der Menschheitsgeschichte war Protein aus Fleisch auch ein wahnsinniger Evolutionsfaktor für das menschliche Hirn. Aber hey, wir essen im Moment so viel, dass wir diesen Planeten zukacken, zurülpsen. Die Tiere machen aus 20 Kalorien, eine Kalorie. Wir haben 1 Milliarde Menschen, die unterernährt ist und die gerne Mais und Soja essen würde, wenn wir es nicht in Tiere reinpacken. Also das hat viele, viele Implikationen, könnte ich ewig drüber reden. Aber einfach nur aus Hirnperspektive ist eine pflanzenbasierte Ernährung, das, was man immer so mediterrane Kost nennt, ist das allerbeste. Punkt. Du könntest 150.000 Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern, nur durch besseres Essen. Und wir tun das nicht. Gib mir ein Medikament, was so einen Hebel hätte wie besser essen, ja. Das geht los bei den Schwangeren, das geht los bei der Kita. Was gibt's da? Was gibt's in jedem Krankenhaus für einen erbärmlichen Fraß? Ich kann es nicht anders sagen, weil da gespart wird. Das ist für die Patienten, die bald raus sind, nicht so schlimm, aber für die Mitarbeitenden, ja, die haben ja auch ein Hirn, die haben auch einen Körper. Also das sind so Hebel, wo wir in Deutschland wirklich schlecht sind in Prävention und wo das Potenzial groß ist. Und was man noch machen kann, ist wirklich sich überlegen, mache ich was mit meiner Musik? Ja, Musik ist ein total wirksames Antidemenz-Medikament. Ja?
Hören wir immer wieder. Also ja. Musik selbst machen und Musik konsumieren.
Ja, und tanzen dazu. Ja, also so wie ich mit links Tischtennis spiele, so haben viele Leute das Gefühl, ich habe 2 linke Füße, ich kann nicht tanzen. Quatsch. Ich habe in Südafrika einen Teil von meinem praktischen Jahr gemacht und ein Lieblingsmotto von dort ist, if you can walk, you can dance. If you can talk, you can sing. Wenn du laufen kannst, kannst du tanzen. Wenn du sprechen kannst, kannst du auch singen. Da ist es ein Teil des natürlichen Alltags. Und das ist so gut. Ja, also du kannst, wenn du Musik hörst, natürlich auch dazu ausflippen. Du kannst dazu, ich habe mit meiner Frau einen Tanzkurs gemacht, das war eine frühe Reportage, und da habe ich mich vorher ins MRT hier gelegt und danach nochmal. Und du konntest sehen, wie sich neue Nervenzellen gebildet haben nach 10 Tanzstunden. Wie toll ist das denn? Und da braucht man auch kein MRT zu, das merkst du ja selber. Du merkst irgendwann, ach, dieser Schritt, den ich am Anfang gar nicht mir vorstellen konnte, den irgendwie hinzukriegen, der geht jetzt. Und da freut sich das Hirn. Unser Hirn will nicht gequält werden, es will mit Freude etwas lernen. Das ist dieses Dopamin, diese Ausschüttung, die wir an dem Handy verzweifelt suchen, mit diesen kleinen Kicks. Aber die großen Dopamin-Kicks sind die, die du dir selber ermöglicht, indem du singst, indem du tanzt, indem du Spaß hast, indem ich auch mal an meine Leistungsgrenze gehe mit dem Fahrrad auf dem Weg hier auf den Venusberg. Das sind alles Dinge, wo ich merke, heute, eigentlich weiß man das. Eigentlich ist das auch kein Geheimwissen. Aber du musst es im Alltag so implementieren, dass du gar nicht mehr anders kannst. Das ist dein, WHO nennt immer, make the healthy choice the easier choice. Du musst es sozusagen so einfach machen, dich so zu verhalten. Und die doofen Sachen, die ist natürlich auch in meinem Haus, ich habe gestern auch wieder, so, da war so eine Schachtel Pralinen. Und ich dachte,
heute ist sie im Papiermüll.
Ja. Und ich habe mich so geärgert im Nachhinein, weil, das kennst du auch, dann fängst du an und du hörst nicht mehr auf. Obwohl ich wusste, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, aber du kannst doch nicht irgendwie noch 5 in der Schachtel lassen, das sieht ja auch nicht aus.
Wie
ja?
Schön, es also geht es, ihm auch so.
Ja,
es
das ist geht doch menschlich. Ihm auch aber so. Deswegen ist der Trick, entweder mach sie auf und genieße es oder lass sie zu oder kauf sie erst gar nicht oder verschenk sie. Aber wenn du weißt, dass du da eine Schwäche hast für, dann musst du es dir selber sozusagen schwieriger machen. Und das ist das. Ich habe ja dieses Pinguin-Prinzip und eine meiner Lieblingsabbildungen, der Pinguin, der fliegen lernt, ist so eine Spur, wo ein Pinguin auf den Bauch gefallen ist und er robbt sich so weiter mit den Flügeln. Wir scheitern, das ist okay, aber wieder aufstehen, das ist das Motto.
Es ist total schön, dass du auch so mit Freude drüber reden kannst und dass du nicht der, dass Dr. Eckart von Hirschhausen nicht der Allwissende ist oder... Na doch, du weißt sehr viel, aber nicht der Allwissende ist und nicht der, der daherkommt und sagt, so muss es besser, sondern dass du auch failst, dass du auch Fehler machst. Und du hast dich für deine Doku hier am DZNE auch selber auf die andere Seite gesetzt. Also da saßen Kolleginnen und Kollegen, Fachärzte von dir gegenüber und haben dich gecheckt. Mit was für einem Gefühl bist du da reingegangen, eben zu wissen, auch wenn du sagst, Familie, Demenz schon vorhanden, das Risiko ist da. Mit was für einem Gefühl bist du reingegangen, also mal ganz nebenbei noch zu wissen, da sind auch noch 3 Kameras dabei, die das auch noch alles aufnehmen.
Mir war schon mulmig. Und klar, ich meine, ich bin ja 67, ich merke auch, dass mir Dinge schwerer fallen, mich an konkrete Dinge zu erinnern. Am schwierigsten fand ich dieses Zahlen wiederholen und dann auch irgendwie rückwärts und so weiter, weil ich da merkte, oh, da bin ich schlecht.
Um das einmal zu erklären, also man sprach dir, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Zahlen vor und du saßt sehr konzentriert dort und hast offen zugegeben, ich habe damit ein Problem. Ich kriege die ersten 2 noch hin, mir fehlt die 3. und die 4., die letzten 2 kriege ich auch wieder hin. So habe ich dich noch nie gesehen, weil du ein sehr souveräner Mensch bist. Was passiert denn mit einem, wenn man merkt, ich kann mir diese, Entschuldigung, verschissenen Zahlen?
Ja, das war schon für mich erstmal hart. Natürlich auch on camera zu wissen, dass das jetzt Millionen Leute gucken. Und gleichzeitig denke ich, na klar, auch wenn ich bestimmte Dinge habe, die mir leichter fallen, jeder hat auch seine Schwachpunkte und in der Erklärung dann auch in dem Auswertungsgespräch wurde das auch für mich einsortiert. Es gibt so verschiedene Gedächtnistypen und womit ich mich schwer tue, ist halt Aufmerksamkeit. Also das, was ich auch in der Pinguin-Geschichte beschreibe, wo ist mein Element, wo werden meine Macken zur Stärke, hat das bei mir zu tun mit einer gewissen Neurodiversität. Ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht besonders. Ich habe eine Form von ADHS, also von Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, wobei ich da Gott sei Dank nicht so schwer betroffen bin wie viele andere und deswegen im Alltag auch ganz gut damit hinkomme. Und das ist auch die Grundlage von meiner Kreativität, von Humor, von um die Ecke denken, von Verbindungen sehen, wo andere gar keine sehen. das zeigt sich im Negativen dann bei so einem Zahlending, weil während sie die Zahl vorliest, war mein Hirn schon an 2, 3 anderen Orten mit der Aufmerksamkeit.
Das heißt jetzt mal banal übersetzt, sie hätte diesen Test mit dir auch sie hätte dir auch Musiktitel nennen können und du hättest, wenn du ganz sanft ADHS belastet bist, vielleicht die ersten 2 gehört und während sie die 3 und die 4 nennt, noch gedacht, der 2., der hat so einen geilen Anfang.
Ja, oder ich bin in Gedanken bei irgendeiner Party, wo es dieses Lied gab oder ein Mädchen aus meiner Schulklasse, was auf meiner Ich muss mit ihr Klammerblues tanzen, Liste stand und ich nie dazu kam. Also du hast.
Ich will das nur sagen, dass ja. Man muss keine Angst vor diesem Test haben. Da will ich eigentlich hin. Wenn du dich drauf eingelassen hast vor der Kamera und es auch erklärst und es dafür eine Erklärung gibt, dass du dir diese 8 Zahlen in Folge nicht gemerkt hast, gar nicht schlimm. Es wird eine Erklärung dafür geben, lass dich drauf ein,
ja,
oder?
Und ich finde immer der Meinung, ich will es lieber wissen, als es nicht zu wissen. Wie viele Menschen, die das vielleicht auch hören oder denen jemand, der das hört, das weiterempfiehlt, haben latent Angst davor. Also dieses Nichtwissen ist ja extrem belastend. Ich kenne auch eine Freundin von mir hat Frontotemporale heißt sie, glaube ich, Demenzform in der Familie und die steht vor dieser fiesen Entscheidung, will ich mich eigentlich diagnostizieren lassen, dann weiß ich, ob ich es kriege oder nicht. Im Moment kann man da wenig gegen tun, so, ein bisschen wie Chorea Huntington oder andere Dinge, die einfach genetisch sehr, sehr hart durchgreifen. Auf der anderen Seite bin ich immer der Meinung, Wissen, also es gibt ein Recht auf Nichtwissen, das möchte ich an dieser Stelle auch verteidigen. Und das ist ethisch wichtig, dass auch, man kann auch sagen, ich möchte unbeschwert sozusagen davon sein, zu wissen, was auf mich zukommt. Meine Haltung ist, wenn ich es weiß, kann ich damit besser umgehen und ich habe nicht permanent diese Angst im Hinterkopf, dieses Schwert über mir, wer weiß, wann es losgeht. Weil dann, jedes Mal, wenn du einen Schlüssel vergessen hast, denkst du, oh scheiße, das ist jetzt der Anfang. Jedes Mal, wenn du denkst, wie hieß der Typ? Marco Barth. Ja, also dieses, dass du im Alltag dann dich so beobachtest aus Angst, dass du denkst, oh Gott, das ist jetzt der Anfang vom Ende, das wünsche ich keinem. Da will ich lieber wissen, da stehe ich, das kann ich tun und das ist das, was auch zu akzeptieren ist.
Ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe total, was du meinst. Und so wie deine Freundin auch, hänge ich da ja auch drin und kann nur sagen, bei mir gibt es solche und solche Tage. Also es gibt so gerade und ungerade Tage. An den geraden denke ich, yes, go for it. Was Eckart gerade gesagt hat, stimmt. Und an den ungeraden Tagen denke ich, ach nee, komm, mach's doch einfach. Mach einfach mal so weiter und mach so schön wie möglich. Also ich glaube, da muss man wirklich beide Seiten akzeptieren und es ist ein schwieriges Feld. Da hast du vollkommen recht. In dieser Doku, als du dich in Sachen Demenz selbst hast checken lassen, gab es da einen Moment, wo du dachtest, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, oh mein Gott, hätte ich mal besser nicht.
Das war die Schlafanalyse. Und wofür ich ja auch die ZNE feiere, ist, hier gibt es einfach Möglichkeiten aus der Forschung, die sind weltweit wirklich einzigartig. Ich durfte in ein super hochauflösendes, funktionelles MRT, wo die Hirnwaschmaschine untersucht wird.
Jetzt machen wir eine Erklärung.
Also, das Hirn badet ja in Nervenflüssigkeit, ja, und die geht einmal umrum und dann gibt es so Hohlräume im Hirn, da ist auch sozusagen Hirnwasser drin, Liquor. Und das hat zum einen natürlich einen tollen mechanischen Effekt, wenn wir eine Hirnerschütterung haben, dann kann es so ein bisschen ausgleichen.
Wie so ein Airbag, ne?
Ja, so eine Art Wasser-Airbag, genau. Das zweite ist, dass das ein Transportmedium ist für Proteine, für alle möglichen Immunzellen und. Und was man jetzt erst anfängt zu untersuchen, ist, wie wichtig Schlaf für die Reinigung des Hirns ist. Also wir denken ja immer, Schlaf ist sozusagen vertane Lebenszeit. Wir halten uns nachts noch ewig wach, weil wir denken, ich verpasse doch was, wenn ich jetzt nicht noch mehr
ich dazu Dooms zu dieser vorlegen. Kategorie. Ich auch. 6 Stunden reichen aus.
Ja, aber was ich inzwischen priorisiere, ist gesunder Schlaf, tiefer Schlaf ist der Moment, wo unser Hirn mal zur Ruhe kommt. Also zur Ruhe stimmt gar nicht. Es ist hochaktiv, aber eben anders und kann dann Zellmüll, Debris, abgestorbene, unbrauchbare Proteine, falsch gefaltete, all das, was sozusagen dement macht, wenn es sich anhäuft, die können da entsorgt werden. Das Hirn kann sozusagen den Müll rausbringen. Und dafür braucht es diese Flüssigkeit. Und die zirkuliert ganz langsam. Und deswegen Hirnwaschmaschine. Und das konnte ich hier prüfen. Und dann kriegte ich den kleinen Schock, als ich im Schlaflabor sozusagen verkabelt wurde, dass ich so Apnoe-Phasen habe. Also, dass ich zwischendurch nachts die Luft anhalte. Und auch das ist ein Risiko fürs Hirn. Ich habe es auch da wieder glücklicherweise in einer milden Form, die auch jetzt keine Behandlung erfordert. Aber ich werde das beobachten, weil das sind so einfache Dinge, die man oft nicht checkt. Und das ist inzwischen super easy. Du kriegst so einen kleinen Fingerclip, du kriegst so einen Brustgurt für die Atembewegung, du kriegst so einen kleinen Stöpsel da in die Nase, damit der spüren kann, wie du ein- und ausatmest. Aber das ist easy. Das kannst du zu Hause machen, ja. Und wo wir gerade drüber reden, ich werde diese Untersuchung nochmal wiederholen, aber nicht vor der laufenden Kamera.
Sondern ganz für dich, ganz allein.
Ja, ich hoffe mal, dass das auch mit meinem Gewichtsverlust auch sich verbessert, weil die Atemwege hängen maßgeblich davon ab, wie fett du bist, wie viel da in deinem Rachen eben Polster sind oder keine. Und wenn man Alkohol trinkt, dann entspannt sich die Muskulatur inklusive Rachen. Dann fangen viele, gerade die Männer, dann an zu schnarchen und liegen auf dem Rücken und so weiter. Also das, all das hängt mit unserer Hirngesundheit zusammen. Und es ist toll, wenn man das einmal sozusagen rundum checkt und dann eben guckt, an welchen Hebeln kann ich ansetzen.
Wenn ich dir zuhöre, wenn ich dir ins Gesicht gucke, während du davon erzählst, da sehe ich einen Mediziner, einen Filmemacher, einen Autor, einen ganz glücklichen Menschen, der mir das erzählt, was er da erlebt und was er transportieren kann. Ist das so? Macht es dich glücklich, dass du das auf diese Art und Weise verbinden kannst, dass du nicht in deiner Sprechstunde sitzt mit dem weißen Kittel und es kommt eine Patientin oder ein Patient rein, du erzählst es einer oder einem, sondern du hast eine Kamera dabei und es läuft im ersten zur besten Sendezeit und du kannst Millionen Menschen damit erreichen?
Ja, das macht mich glücklich und das Tolle ist, wie viele Leute mich dann darauf ansprechen und ich bin Fan von, obwohl es nicht so einfach ist. Ich liebe die Bahn. Ich weiß nicht, ob die Bahn auch mich liebt, aber ich habe eine Bahncard 100. Ich werde oft im Zug angesprochen. Da haben wir uns ja
wir
auch
haben
mal,
uns schon getroffen, wir haben im Bordbistro. Ja.
Im Bordbistro mal getroffen. Also und die Rückmeldungen sind toll, weil die sagen, Mensch, ich habe das gesehen, ich habe was verstanden, ich habe da mitgefühlt, ich habe verstanden, wie auch unser Bild über Demenz total verzerrt ist, weil wir haben ja ganz stark vor Augen die letzten Jahre, also die letzten 2-3 Jahre, die sind brutal. Da muss man sich auch nichts vormachen. Wenn du dann bettlägerig bist und abhängig bist von Füttern, von Schlucken, von aufs Klo gehen, das ist nicht schön. Das ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt von dem, was man unter Demenz verstehen kann und sollte. Und bis dahin gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, A, das herauszuzögern, B, in der Prävention, C, auch in den Versorgungsformen, in der Pflege. All das habe ich thematisiert in Hirschhausen und das große Vergessen. Und dafür waren die Leute total dankbar, auch zu zeigen, guck mal, es geht auch anders. Es geht auch in Projekten so, dass die Menschen Teil des Miteinanders bleiben. Mit der Musik, mit so ein Pärchen, wo die miteinander irgendwie noch ihre Jugendhits da immer wieder auspacken und im Rollstuhl dann tanzen. Also was mich auszeichnet ist, wir nennen das sozusagen in dem Filmischen immer sozusagen die Bettkante, dass ich mich gerne hinsetze und den Leuten zuhöre und Dinge sozusagen im prallen Leben mitkriegen möchte und ja, dann bei den Leuten zu Hause bin und das eben nicht nur Befunde sortiere, wie man das in der Klinik macht, an der Stelle auch Riesenrespekt vor allen, die das tun. Ja, ich bin ja hier nicht aus der Versorgung weg, sondern ich bin hin zu diesem präventiven und im Multimedialen mit den Büchern, mit Fernsehen, aber auch den Bühnenshows. Und ich bin glücklich, sagst du, aber ich bin ja auch mir bewusst darüber, dass es ein Riesenprivileg ist, dass es, dass das viele gute Fügungen auch waren, bis ich an dieser Stelle war, und auch das wird irgendwann enden. Aber dieses, ich habe auch gerne Unterhaltung gemacht und auch da, auch in Unterhaltungssendungen auch schon diese Themen mit eingepflegt. Und ich, darauf bin ich auch wirklich stolz, dass du auch innerhalb der ARD es geschafft hast, in diesen 180 Minuten am Samstag dann plötzlich über Pflege oder über Demenz oder über Menschen mit Epilepsie zu sprechen, ja. Und das war immer so meine subversive Ader, zu sagen, okay, mal gucken, ob's die Redaktion merkt.
Mal sehen, wann sie die Bremse nehmen und mich ausbremsen.
Wir hatten da so ein Zauberwort, es hieß Relevanz und Firlefanz. Und ich habe immer für Relevanz gekämpft, aber es musste immer drumherum genug Firlefanz sein, damit die Leute gucken.
So, aber du lächelst darüber, Relevanz und Firlefanz, dieses Darstellen von wirklich ernsthaften, wichtigen Themen unserer Gesellschaft. Wie kann es denn noch funktionieren? Also du hast gerade gesagt, du machst es jetzt noch eine Weile, du machst es hoffentlich noch ganz lang, du bleibst hoffentlich ganz lange gesund und fit und kannst das machen, was dir Freude macht und was sinnvoll für unsere Gesellschaft ist. Aber wie können wir es denn noch viel besser hinbekommen, dass so eine gewisse mediale Aufmerksamkeit da ist?
Ich glaube, wir dürfen es nicht versüßen. Es gibt ja auch schon ein paar Kinofilme über Demenz. Die sind wichtig, damit man darüber spricht. Gleichzeitig wünsche ich mir bei manchen dann auch, dass sie näher dran sind an der Versorgungsrealität und an der medizinischen Faktenlage. Eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen muss, ist, wie super wirksam Impfen fürs Hirn ist. Ja, also diese Hammerstudie, dass die Impfung gegen Gürtelrose, gegen Varizellenvirus, dass die einen echt, echt tollen Impact hat auf das Demenzrisiko. Eigentlich immer noch erst ab 60 zahlt die Kasse. Ich habe es mir dann sofort, als ich das hier erfahren habe, in der Doku geben lassen und kann das nur wirklich jedem empfehlen, gerade wenn man irgendwie ein Risiko hat. Warum? Weil unser Hirn ganz viel mit solchen Entzündungsreaktionen kämpft. Und das Immunsystem wird ja mit dem Impfen sozusagen vorbereitet auf Situationen. Und Impfen ist ja sozusagen der Weg, dem Hirn zu sagen, guck mal, wenn dieses Virus kommt, sei nicht überrascht. Jetzt, ich zeig dir mal, so sieht es aus, geh dagegen vor. Und dass das auch hier im Hause auch so wirklich ernst genommen wird, das Hirn als Immunantwort, als etwas, was die ganze Zeit im Austausch ist mit Viren, mit Bakterien, mit Blut, mit allem, was da kommt und geht. Das ist für mich auch neu und das gehört auch für mich in die Medien, dass wir auch bei anderen Erkrankungen, also ich habe immer noch durch die Corona-Zeit zu tun mit Menschen, die ME/CFS haben, also mit diesem Long-Covid, mit diesen Erschöpfungszuständen, die auch mit dieser Überreaktion des Immunsystems.
Großes Thema gerade. Ja.
Und all das gehört in die Medien. Diese Menschen werden, das sind viele, das sind vielleicht eine Million Leute, die finden im Moment ganz, ganz wenig medial statt. Und da bin ich schon auch mit der Redaktion und an dieser Stelle auch mal ein Riesenlob an den WDR mit Daniele Jörg, mit der Redakteurin, die das da super macht seit vielen Jahren, auch mit Quarks und Co., mit der Bilderfest, mit der Doku-Firma. Wir suchen immer nach, sagen, du und ich, wir haben ja das Riesenprivileg, wir sind so eine Art Scheinwerfer. Wir können Licht an eine Stelle bringen, wo es nicht automatisch ist. Mhm. Und dass man das auch bedacht macht und sagt, welches Thema ist denn untererzählt? Ja, Timmy war eindeutig übererzählt, aber dem hättest du es untererzählt.
Ich weigere mich bis heute noch, diesen Namen in den Mund zu nehmen, weil er diesen Namen verpasst bekommen hat von einer großen deutschen Zeitung, die den Namen einfach toll fand. Ich nenne ihn immer noch den Buckelwal in der Ostsee.
Vielleicht wollte er einfach nur sterben. Vielleicht hat er sich dabei was gedacht.
Ja, genau, der hatte so viel Aufmerksamkeit.
Ja, und gleichzeitig passiert jeden Tag was Spannendes in der Forschung. Jeden Tag stehen Menschen auf, um jemand anders zu pflegen. Jeden Tag stehen Menschen auf, um Versorgung überhaupt zu gewährleisten, ja, wo wir auch über die politische und gesellschaftliche Dimension sprechen, ist mir auch wichtig zu sagen, praktisch jede dritte Kraft, sei es in der ärztlichen Versorgung oder in der Pflege, sind Menschen mit Migrationshintergrund, sind Menschen, die wir dringend brauchen für eine älter werdende Gesellschaft. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir ein Umfeld schaffen, wo Menschen auch gerne nach Deutschland kommen und gerne hier mit anpacken, gerade jüngere Menschen. Und das ist für mich auch so absurd. Wir hatten da eine Situation mit der Pflegekraft, die jemand in der häuslichen Situation sagt, übrigens ihre Routine-Pflegekraft hat jetzt Urlaub. Und dann sagt er, ja, aber schicken Sie mir keine Ausländer. Und dann sagt er, wir schicken mal zwei vorbei. Und gucken Sie mal, ob Sie nicht gut mit einer klarkommen. Nach den drei Wochen sagt er, ja, die waren super, die können gerne wiederkommen. Aber Hauptsache keine Ausländer. Ja? Also wir haben da auch gesellschaftlich eine Riesenaufgabe vor uns, weil wenn diese Boomer-Jahrgänge, zu denen ich ja auch gehöre, wenn wir pflegebedürftig werden, wer soll das denn noch machen? Der Professor Hoffmann, der auch in der Doku vorkommt, der Versorgungsforscher, sagt auch, wir können es überhaupt nicht mehr leisten, so viele chronisch kranke Menschen sozusagen vor uns herzuschieben.
Das hat er hier im Podcast erzählt, kann man übrigens nochmal nachhören. Ja.
Wer soll das bitteschön machen? Wir brauchen erstens ein Gefühl dafür, wie wichtig jeder im Gesundheitswesen ist. Die größte Gruppe sind nicht nur Pflegekräfte, sondern pflegende Angehörige. Auch die müssen wir unterstützen in dieser Arbeit. Ja, die leisten etwas, das ist das fünffache Wert von dem, was in der Pflegeversicherung an Geld ist. Ja, wenn die nicht da wären und die schwinden natürlich auch mit den Aufgaben, weil die selber älter werden. Wir brauchen irgendeine Form von auch Zivildienst zurück und einen Sozialdienst, weil viele von diesen Tätigkeiten kannst du gar nicht 24 Stunden um die Uhr bezahltermaßen machen. Dieses Geld ist gar nicht da. Das heißt also, wir müssen auch die Versorgung von älteren und von erkrankten Menschen als eine gesellschaftliche Herausforderung akzeptieren, die wir anders, kreativer und fairer und gerechter lösen müssen als bisher. Weil Gesundheitsreform hoch und runter, wir haben überhaupt nicht die Leute, wir haben nicht das Geld und wir haben auch nicht die Zeit, das weiter so zu machen wie bisher. Und das sind sozusagen die Elefanten im Raum und deswegen wollte ich die auch einmal ansprechen.
Ja, total richtig. Du wärst ein guter Gesundheitsminister, glaube ich.
Ich glaube, das ist somit der dürfste Job, den du haben kannst.
Nein, also mach wirklich noch ganz viele schöne dieser Filme und Dokumentationen. Lass dich selbst ganz oft auf das ein, was sich andere nicht trauen, dass sie dir zugucken und sehen, wie einfach es ist, über dieses Stöckchen dann auch noch drüber zu springen. Wir haben irgendwie viel, viel, viel zu lernen zu diesem Thema. Alle Infos, die uns jetzt noch irgendwie vor die Füße fallen, Hintergründe, stellen wir natürlich in die Shownotes. Und wir verlinken da auch gern auch nochmal dieses Podcast-Gespräch, was ich hier geführt habe mit Professor René Thyrian vom DZNE in Greifswald, der eben das erklärt hat, was du vorhin so anschaulich erklärt hast, nämlich, dass es diese kleinen Sachen sind, die wir selbst beeinflussen können, um dieser Demenz, ich habe vorhin gesagt, mal so kurz aus dem Weg zu gehen und du hast korrigiert und hast gesagt, nee, man kann ihr langfristig aus dem Weg zu gehen. Das machen wir also auch und ich kann nur empfehlen, die Doku, die in der ARD-Mediathek anzuschauen ist, Hirschhausen und das Große Vergessen, lohnt sich absolut. Eckart, was lernen wir jetzt aus diesem Podcast, außer dass wir gelernt haben, dass du mit links Tischtennis spielst zum Beispiel? Was lernen wir noch? Wir gehen morgens einmal um den Block und wir können auch ohne Hund und ohne Zeitung und ohne Brötchen um den Block gehen. Ich würde vielleicht noch dazu sagen, lauft mal an einem Tag so rum und am anderen Tag so.
Ja, entdecke neue Dinge. Also ich glaube wirklich, unser Hirn wird angefeuert von Neugier. Und Social Media killt Neugier, obwohl wir denken, dass wir da irgendwie dabei sind. Echte persönliche Beziehungen werden immer wichtiger, je digitaler und verrückter diese Welt ist. Menschen, die man, wie jetzt ich dir in die Augen gucken kann, wo man denkt, der ist okay. Wir kriegen so eine Misstrauenskultur durch Social Media, auch durch diese Deepfakes mit mir an dieser Stelle. Ich habe nie Werbung gemacht für weder Abnehmpulver, Potenzmittel. Wahrscheinlich gibt es irgendwo auch ein Demenzmittel, was mit mir beworben wird. Das ist alles Bullshit. Und je öfter die Leute getäuscht werden, desto enttäuschter sind sie und desto misstrauischer werden sie. Und wichtig ist, eingebunden zu sein in Mehrgenerationenkontexte. Also die ältere Generation erlebt das ja, gerade wenn du gut für dich gesorgt hast und auch genetisch ein bisschen Glück hattest, wirst du älter und da erlebst du, dass alle deine Freunde krank werden, irgendwann sterben, da bist du nur alleine über. Deswegen so wichtig, dass wir verstehen, Menschen sind soziale Wesen und sie sind auch Mehrgenerationenwesen. Pflege Freundschaften auch mit anderen Bubbles, wie man heute sagt, mit anderen Menschen, mit anderen Leuten, die...
Mit anderem Input.
Mit anderen Input, ja. Lerne was, was du ein Leben lang lernen kannst. Ich spiele Gitarre, ich spiele es immer noch nicht gut, aber ich lerne immer noch neue Akkorde. Ich lerne neue Lieder. Ich will mit anderen zusammen singen und tanzen. Ich will lachen, ich will Gemeinschaft, ich will Purpose, also ich will Sinn. Ich bin großer Fan von Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat und danach überlegt hat, was hält Leute auch in schwierigsten Zeiten resilient, wie man heute sagt. Das ist Gemeinschaft, das ist das Gefühl von Sinn, das ist das Gefühl von Humor. Und das müssen wir hochhalten, weil die Zeiten werden verrückter und die werden noch härter, als sie jetzt schon sind. Auch mit der Klimakrise, mit der Hitze, die aufs Hirn auch ein Desaster ist. Ja, wir sagen, wir müssen einen kühlen Kopf behalten. Auch das ist bei Dementen und bei neurologisch Erkrankten total offensichtlich, dass Hitze Gift ist für unser Nervensystem und gleichzeitig wir Gebäude haben, die wir reden über Wärmepumpen, aber wir reden nicht über Kühlen. Also da gibt es noch so viele demenzförderliche und hinderliche Themen, über die wir vielleicht irgendwann anders nochmal sprechen. Aber was ich wirklich eben, der bis hier gehört hat und der dran geblieben ist oder die wünsche, finde dein Ding, wo du deine Fähigkeiten, egal wie die gelagert sind, nutzen kannst, um ja, anderen eine Freude zu machen. Das ist das, was unser Hirn am allertiefsten liebt und schützt und uns glücklich macht.
Ich will gar nicht mehr sagen, Eckhard, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Wenn ich es könnte, würde ich so machen wie du im Varieté, dann würde ich uns beide jetzt wegzaubern. Aber ich glaube, man muss am Ende immer noch einfach an diesem Podcast wieder die Stopptaste drücken. Danke euch fürs Zuhören.
Das gibt eine Zugabe beim nächsten Mal. Ja, danke für deine tolle Gesprächsführung und deine eigene Neugier. Du strahlst auch.
Schön, dass du hier warst und schön ist es, wenn ihr erzählt, dass ihr diesen Podcast mit Eckhard von Hirschhausen toll fandet. Erzählt über die 90 Milliarden und ganz wichtig, gebt Acht auf euer Gehör.
90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.